Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Die Menschen sehen, was in der Ukraine passiert. Und natürlich wollen sie Verantwortung übernehmen für ihre Stadt oder ihr Land. Das sind Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft, vom Arbeitslosen bis zum hochrangigen Staatsanwalt oder Polizisten.
Die Rede ist von den Menschen in Litauen und sie haben nicht nur normale Angst, wie wir alle, vor einem Krieg, sondern sie haben auch die sogenannte Suwałki-Lücke, benannt nach einer polnischen Kleinstadt, die in der besagten Lücke liegt. Damit ist ein schmaler Grenzstreifen gemeint, der die beiden NATO-Staaten Polen und Litauen verbindet. Oben drüber liegt die russische Exklave Kaliningrad und unten drunter Belarus. Wenn Russland die NATO angreifen wollte, dann wäre hier die Achillesferse des Nordatlantischen Bündnisses. Russland könnte hier das Baltikum von Polen und den anderen NATO-Partnern abschneiden, so die Befürchtung. Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Was macht so eine konkrete Bedrohung mit den Menschen? Und wie bereiten sich die Soldaten, die dort stationiert sind und von der Bundeswehr geleitet werden, darauf vor? David Ehl und Katharina Peetz haben sich sowohl in der Suwałki-Region als auch bei der Bundeswehr im Osten Litauens umgesehen. Und überall haben sie einen wahren Kampfeswillen angetroffen.
Übung probieren, selbstständig feuern, 15 Meter hinter Hose.
Niemals erstarrt.
Alltag für das 2. Aufklärungsbataillon 6 der Bundeswehr auf dem Truppenübungsplatz Pabradė im Osten Litauens. Zwei gedrungene Spähpanzer Fennec sind im Kiefernwald unterwegs zu einer großen Lichtung. Dort haben sich Soldaten versteckt, die gleich den Feind spielen sollen. Hauptmann Oliver überblickt von einem Hochsitz aus das Geschehen.
Wir als fahrzeuggebundene Aufklärer oder als Späher auf dem Fahrzeug sind nicht dafür da, um zu kämpfen, sondern halt genau das Gegenteil. Ne? Wir wollen ja den Feind aufklären. Ohne dabei selber aufgeklärt zu werden. Ja, das ist auch so das Motto der Truppengattung, viel sehen, ohne gesehen zu werden. Klingt immer recht simpel, ist aber schwerer, als es aussieht.
Für die Aufklärer macht es einen großen Unterschied, ob sie bei Gluthitze in der Wüste Malis unterwegs sind oder eben in den Wald- und Sumpfgebieten des Baltikums. Bei NATO und Bundeswehr ist man sich einig, dass der Süden Litauens von besonderer Relevanz wäre, würde Russland einen direkten Angriff auf NATO-Gebiet wagen. Für die tägliche Arbeit auf dem Truppenübungsplatz in Pabradė spiele das Thema Suwałki-Lücke keine Rolle, behauptet Hauptmann Oliver.
Das braucht die Männer eigentlich auch nicht zu interessieren. Die hat zu interessieren, dass sie ihren Auftrag können, egal wo der stattfindet. Das machen wir hier ganz gut. Also.
Die beiden Fennec-Spähpanzer sind inzwischen am Rand der Lichtung angekommen und offenbar bemerkt worden.
Jetzt hat er den Feind aufgeklärt. Dieser eröffnet das Feuer. Und jetzt hat er nämlich den Vorteil. Quasi aus der Bewegung, dass er ein stehendes Fahrzeug in der Deckung hat.
Die Soldaten in den Panzern feuern zurück und treten den Rückzug in den Wald an. Die Aufklärer gehören zur Verstärkungstruppe, die im Februar nach Litauen geschickt wurde. Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Bedrohungslage im Baltikum verschärft und somit auch die dort seit 5 Jahren stationierten NATO-Battlegroups alarmiert. Vor dem NATO-Gipfel Ende Juni fordern die baltischen Staaten deshalb auch eine weitere Aufstockung der jeweils rund 1.500-köpfigen Verbände. Alle 6 Monate werden die Soldatinnen und Soldaten samt Ausrüstung ausgetauscht. Mit Militärtourismus habe der Einsatz aber seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nichts mehr zu tun, sagt Davida Schlekis, Politikwissenschaftler von der Universität Vilnius.
Sie sehen diese Stationierung heute anders, nämlich als Verteidigungseinsatz, den man gut vorbereitet antritt. Notfalls auch zum Kämpfen, sollte Litauen oder die NATO infolge russischer Aktivitäten angegriffen werden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie kämpfen und das Gebiet verteidigen würden. Vor allem den Suwałki-Korridor.
Suwałki-Lücke oder Korridor? Das ist eine Frage der Perspektive. Aus westlicher Sicht ist der schmale Grenzstreifen zwischen Polen und Litauen ein Korridor, durch den für das ganze Baltikum wichtige Straßen, Bahn- und Stromtrassen sowie seit neuestem eine Gaspipeline verlaufen. Für die NATO bedeutet er den einzigen Versorgungsweg über Land ins Baltikum, den es im Fall eines Angriffs offen zu halten gilt. Aus Moskauer Perspektive handelt es sich hingegen um eine Lücke. Nur 65 Kilometer trennen hier die russische Exklave Kaliningrad vom Vasallenstaat Belarus.
in Mariupol is, I would say, probably the closest, the main sort of town to the border.
Wir sind unterwegs mit Darius Anjoulis. Der Tierarzt ist Anfang 40 und hat 15 Jahre lang im Vereinigten Königreich gelebt. Daher stammt auch sein britischer Akzent. Inzwischen wohnt er mit seiner Familie in der Nähe der 35.000 Einwohnerstadt Mariampole, rund 30 Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt.
That was one of the coldest winters ever. So as you can see, the capital of Warsaw is 340 kilometers from here.
Gut 300 Kilometer bis Warschau sind es von hier. Doch auch Kaliningrad ist nicht weit. Vestytis ist das letzte litauische Dorf vor der russischen Grenze. Aus dem Autofenster sehen wir den glänzenden Stacheldrahtzaun. Etwas weiter südlich gibt es eine natürliche Barriere.
Yeah, this lake is, I'm pretty sure it's half, other side is Russia.
Dieser See, die andere Seite ist schon Russland. Da gibt es auch Markierungen im Wasser.
Am litauischen Ufer zeigt uns Darius eine Hochzeitslocation, die ein Freund von ihm betreibt.
And this is a good place to have fun. This is my friend has the place. So if you want a wedding or so, it's really cool to spend here. I've been drunk a few times in here.
Pete over to Russia.
Sort of. I just realized I did.
Die räumliche Nähe zu Kaliningrad gehört hier zum Alltag. Darius begegnet ihr mit etwas Humor. Er gibt sich gelassen. Doch spurlos ist der russische Einmarsch in der Ukraine an der litauischen Bevölkerung nicht vorbeigegangen. Während unserer Recherche im Land erzählen uns Menschen, dass sie mit einer Flugzeugradar-App überprüfen, ob das Dröhnen im Himmel von einem zivilen Flugzeug kommt. Andere, dass sie Vorräte von Treibstoff und Bargeld aufgestockt haben. Und auch Darius hat in seiner Tierarztpraxis erlebt, dass Menschen auf Nummer sicher gehen wollen.
Ich treffe jeden Tag viele Menschen. Und ich würde nicht sagen, dass sie Panik haben, aber kurz nach Kriegsausbruch hatte ich vielleicht 15% mehr Nachfrage nach Reisepässen für Haustiere als üblicherweise. Nur für alle Fälle, haben sich einige gedacht.
Auch die Nachfrage nach Wärmebildkameras war sehr hoch, erzählt der Hobbyjäger. Darius selbst fühlt sich gut vorbereitet. Er habe genügend Lebensmittel, um sich und seine Familie 3 Monate lang versorgen zu können. Hinzu kommt, der Tierarzt ist Mitglied in der Schützenunion. Der paramilitärische Verein hat eine lange Tradition in Litauen. Anfang des Jahres hatte er gut 10.000 Mitglieder. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine wurden mehr als 4.000 neue Mitgliedsanträge gestellt. Darunter auch von prominenten Politikerinnen wie Premierministerin Ingrida Shimonite und Parlamentspräsidentin Viktoria Schmelite-Nielsen. Zu Besuch im Hauptquartier des Regionalverbands der Lietuvos Šiaulių Sąjunga, wie die Schützenunion auf Litauisch heißt, in Mariampole. Der Sitzungsraum sieht etwas trist aus. Mit schwarzem Stoff bezogene Stühle stehen ordentlich aufgereiht hintereinander. Vorne auf dem Tisch liegt der Stolz der Schützenunion bereit.
This is both of them are made by German Heckler & Koch Company. This is G36 and this is MR-308.
4 G36 und ein MR-308 Scharfschützengewehr mit Zielfernrohr. Bezirkskommandant Egidius Papitschkis schwört auf die Waffen des deutschen Herstellers Heckler & Koch. Schießtrainings gehören zum Alltag in der Schützenunion. Im Falle eines Angriffs würde sie in die Landesverteidigung eingebunden und der Armee unterstellt. Der paramilitärische Verein wird dazu finanziell und organisatorisch vom Staat unterstützt. Papetschkis erzählt vom breiten Tätigkeitsfeld des Vereins. In der Pandemie griff man dem Gesundheitssystem unter die Arme. Jetzt sammle man Sachspenden für ukrainische Flüchtlinge. Und trotzdem kommt das Gespräch immer wieder zurück auf Gewehre, Pistolen und den Verteidigungsfall. Mit Waffen hantieren darf man auch in Litauen erst mit 18. Trotzdem steht die Schützenunion bereits 11-Jährigen offen. Dass die Schützenunion zur Rekrutierung ihres Nachwuchses auch regelmäßig in Schulen zu Besuch ist, wird in Litauen kaum kritisiert. Der auf das litauische Militär und Verteidigung spezialisierte Politikwissenschaftler Deividas Schlekis vergleicht die Jugendarbeit der Schützenunion mit der Pfadfinder. Beide bieten Aktivitäten an der frischen Luft wie Survivalkurse im Wald. Insgesamt gehe es hier jedoch darum, eine Verbindung zwischen Militär und Zivilgesellschaft herzustellen. Das wäre wohl auch die wichtigste Aufgabe im Verteidigungsfall, sagt Schlekis.
One of the reasons why they're really good, they are territorially based.
Einer der Gründe, warum sie wirklich nützlich sind, sie sind aufs ganze Land verteilt. Jede größere Stadt hat einen Ortsverband der Schützenunion. Das heißt, sie deckt das ganze Land ab, wohingegen das Militär auf bestimmte Gebiete konzentriert ist. Wir haben nicht in jeder Stadt ein Bataillon. Hier kommt die Schützenunion ins Spiel. Es sind über das ganze Land verteilte Einheiten, die nicht-militärische Unterstützung für das professionelle Militär bieten.
Der Vorteil sei der gleiche wie bei den Freiwilligen der Territorialstreitkräfte in der Ukraine. Die Ortsansässigen kennen jede Abkürzung, jede Möglichkeit für einen Verteidigungsposten oder einen feindlichen Hinterhalt und können als lokale Guides für ortsfremde Truppen fungieren. Was die militärisch genutzte Infrastruktur betrifft, müsse weiterhin investiert werden. Auch wenn Litauen schon vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine seine Armee modernisiert hat, erklärt der Politikwissenschaftler.
Vor allem Straßen, Brücken, Baracken und mehr NATO-Ausrüstung, also bewaffnete Artillerie. Dafür geben wir Geld aus.
Auch personell wird die litauische Armee weiter gestärkt. Zivilisten werden ebenfalls in die Landesverteidigung eingebunden. So üben Armee und Schützenunion regelmäßig gemeinsam. Seit Beginn des russischen Einmarschs am 24. Februar ist das Interesse an der Schützenunion noch einmal rasant gestiegen, bestätigt Bezirkskommandant Egidius Papetschkis in Mariampol.
People, they see what is going on in Ukraine, so they understand we need, first of all, we need more training.
Die Menschen sehen, was in der Ukraine passiert. Sie wollen mehr darüber wissen, was sie im Krieg oder in einer Krise tun könnten. Und natürlich wollen sie Verantwortung übernehmen für ihre Stadt oder ihr Land. Das sind Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft, vom Arbeitslosen bis zum hochrangigen Staatsanwalt oder Polizisten.
From unemployed to high-level prosecutors, police officers.
Papetschkis unterrichtet nebenbei auch an der Militärakademie. Er weiß um die strategische Bedeutung der Region um seine Heimatstadt Mariampol. Auf einer Karte an der Wand erklärt er Darius Anjulis die strategisch wichtigen Punkte im Grenzgebiet. Zum Beispiel die Landstraße von Kaliningrad zum litauischen Ort Kalvaria, die wohl gut für russische Panzer geeignet wäre.
So this is a road. We're gonna drive that way. So if you go this way, it's called Vištitis. So if you go this way, all the way down there, this is the probably the closest road to the border. So that would be probably, let's say, like the line, maybe if.
Mit dem Auto fahren wir vorbei an ausgedehnten grünen Wiesen und Feldern, die man weit überblicken kann. Dazwischen kleinere Kiefern- und Birkenwälder und Gewässer. Gute Bedingungen für Verteidiger, die ihr Land genau kennen. Nur vereinzelt stehen Häuser oder kleinere Siedlungen. Wir sehen mehr Störche als Menschen. Aus dem Grenzgebiet wandern schon seit längerem Menschen ab.
So this is like Lithuanian part of it. So this is the Lithuanian side.
Die Grenze zwischen Litauen und Polen zu passieren, ist dank EU und Schengen keine große Sache.
You can see it's all abandoned now. It has lost its purpose.
Wir fahren vorbei an verlassenen Grenzhäusern.
This has lost its purpose, this building. So we are on the Lithuanian border in Poland. Should be a sign saying you welcome to Poland.
Am Übergang steht ein polnischer Panzer auf einem Anhänger. Er wird wohl zu einer der regelmäßigen Militärübungen in Litauen transportiert. Für Darius keine Besonderheit. Von seinem Heimatdorf aus sehe er jede Woche Transporte der litauischen Armee auf den nahen Truppenübungsplatz.
Und jetzt fahren wir Richtung Suwałki.
Militär ist nicht nur in der Suwałki-Region ein ständig sichtbarer Begleiter.
Ja, okay, let's turn.
Auf der polnischen Seite des Suwałki-Korridors wird die Landschaft hügeliger. Bis zur namensgebenden polnischen Stadt sind es vom Grenzübergang aus gute 25 Kilometer. Wir biegen vorher schon rechts ab, Richtung Dreiländereck. In Bolche stoßen die Landesgrenzen von Polen, Litauen und Russland aneinander.
So this guy lives on three country. Like a border crossing.
Yeah.
There was a monument there. We have a look. See, oh, it's interesting. What is for?
Hier wird deutlich, wie sich der Grenzverkehr in der Suwałki-Region in der jüngeren Geschichte gewandelt hat. Nach der litauischen Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1990 entstand die harte Grenze zu Kaliningrad. Mit dem Beitritt Polens und Litauens zum Schengen-Raum 2007 wurde die gemeinsame Grenze durchlässig. Heute ist der Grenzstein aus Granit eine kleine Touristenattraktion. Doch weil er hauptsächlich von Wald und Wiesen umgeben ist, zieht er auch tierische Besucher an.
Oh, look at that.
Darius entdeckt ein Reh. Zweijährig erkennt sein geschultes Jägerauge sofort.
Do you think he's Russian or Polish or Lithuanian?
Russisch, Polnisch oder Litauisch. Darüber macht sich das Reh wohl keine Gedanken. Als es uns bemerkt, nimmt es reißaus. In den schmalen Streifen Niemandsland zwischen zwei Grenzzäunen. Der russische, links, ist an manchen Stellen schief oder von Gebüsch überwuchert. Der litauische Zaun gegenüber glänzt und steht kerzengerade, hat eine Stacheldrahtkrone und wird von Kameras überwacht. Litauen hat aufgerüstet.
Ob die gepflegte NATO-Grenze und die vernachlässigte russische Grenze etwas darüber aussagen, wie ein Angriff Russlands hier ausgehen würde, wissen wir nicht. Ich hoffe, dass wir das auch nie erfahren. Ist die Suwałki-Lücke auch für die Polen eine Bedrohung? Wie wird das dort diskutiert? Und was erfolgt auf der gegnerischen Seite in Kaliningrad und Belarus an Kriegsvorbereitung? Das möchte ich nun erfahren von David Zajonc, der zurzeit die ARD in Warschau verstärkt. Hallo, Herr Zajonc.
Hallo nach Berlin.
Herr Zajonc, was sagen die Polen zur Bedrohung durch die Suwałki-Lücke? Immerhin ist Polen, anders als Litauen, sollte die Lücke geschlossen werden, von seinen NATO-Partnern nicht abgetrennt, sondern hat sein Hinterland sozusagen. Gibt das den Polen eine gewisse Sicherheit?
Naja, also ich würde mal so anfangen. Es gibt diese Stadt Suwałki im Norden Polens, 70.000 Einwohner. Und in dieser Stadt hat vergangene Woche eine Fachkonferenz stattgefunden mit Politikwissenschaftlern zum Beispiel zu genau diesem Thema, Suwałki-Lücke. Und es war eben nicht die erste solche Konferenz in Suwałki, sondern die vierte inzwischen. Also seit mehreren Jahren diskutieren dort schon Fachleute diese Lücke zwischen Polen und Litauen. Das zeigt also, dass es etwas, das den Polen nicht erst jetzt als Bedrohung aufgefallen ist. Das wissen die schon lange, so wie sie ja auch schon lange vor Kriegsbeginn in der Ukraine vor der Bedrohung durch Russland gewarnt haben. Und dieses NATO-Hinterland, wie Sie es bezeichnet haben, das ist jetzt auch nur ein bedingter und schwacher Trost im Falle eines tatsächlichen Krieges gegen Russland. Was den Polen aber Sicherheit gibt, das ist die militärische Abschreckung, also stärkere NATO-Präsenz in der Region, NATO-Manöver beispielsweise. Und da muss man aber sehen, so ein Angriffskrieg, der muss ja vorbereitet sein. Der braucht einen Truppenaufmarsch, den gibt es derzeit auf russischer Seite so nicht. An der russisch-ukrainischen Grenze hat man das ja viele Monate vor Kriegsbeginn schon gesehen, dass Russland da Truppen zusammengeführt hat. Man konnte das also durchaus ablesen, dass da etwas kommt. An der Suwałki-Lücke sind derzeit keine größeren Truppenbewegungen bekannt. Insofern gibt es in Polen derzeit auch keine akute Bedrohung. Dennoch, allgemein gesprochen, das ist jetzt eine Umfrage aus dem März, da haben 3/4 der Polen gesagt, sie fühlen sich durch Russland bedroht. Also längerfristig gesehen ist das natürlich eine Achillesferse und eine Bedrohung auch aus polnischer Sicht.
Herr Zajonc, Sie sagten, dass es auf der russischen Seite bezogen auf Polen da nicht so wirklich militärische Aufrüstung gibt. Was wissen Sie konkret über Kaliningrad, die russische Exklave? Was wissen Sie dort über militärische Aufmärsche, Aufrüstung? Ist da was durchgesickert?
Also Kaliningrad ist ja hochmilitarisiert, das aber nicht erst seit gestern. Und da gibt es zwei Formen der Aufrüstung. Das eine ist die atomare Aufrüstung, die betrifft nicht nur Polen, die betrifft Deutschland im Grunde ganz genauso. Angeblich, so behauptet es ja das russische Staatsfernsehen, brauchen Atomraketen aus Kaliningrad gut 100 Sekunden, bis sie Berlin erreichen. Also Russland spielt mit dieser atomaren Angst, hat gerade auch nochmal Nuklearübungen in Kaliningrad abgehalten. Aber gerade die Polen wollen sich von diesem Spiel mit der Angst auch nicht einschüchtern lassen. Ja, und dann gibt es die konventionelle Bedrohung. Da ist Kaliningrad auch hochmilitarisiert, wie man das immer sagt. Aber die russische Armee ist ja jetzt gerade anderweitig gebunden in der Ukraine. Das heißt, diese kurzfristige Bedrohung durch Kaliningrad ist wahrscheinlich, und so sieht man das dann auch in Polen, nicht vorhanden, aber eben auf längere Sicht dann schon.
Der kleine Grenzverkehr zwischen Polen und Kaliningrad hat ja trotz Russlands Annexion der Krim auch nach 2014 noch funktioniert. Wie sieht das jetzt dort aus? Was wissen Sie darüber?
Ja, also der kleine Grenzverkehr ist 2016 schon stark eingeschränkt worden, im Grunde abgeschafft worden. Seitdem ist diese visumfreie Einreise nicht mehr möglich. Damals, 2016, hat man das begründet mit dem NATO-Gipfel in Polen und mit entsprechenden Sicherheitsgründen. Tatsächlich ist dieser kleine Grenzverkehr dann aber auch nie wieder zurück eingeführt worden, sondern man hat ihn dauerhaft ausgesetzt, dann mit Corona vor 2 Jahren nochmal weiter verschärft. Insofern gab es da jetzt auch keinen so großen Unterschied seit dem 24. Februar, weil de facto dort schon ganz wenig Grenzverkehr war. Aber diese wirtschaftliche Isolation, die macht Kaliningrad zu schaffen, offenbar hat dazu geführt, dass der Gouverneur von Kaliningrad sich in einer Fernsehsendung mit Russlands Präsident Putin über die wirtschaftliche Situation in seiner Region beschwert hat, woraufhin Putin ihn dann zurechtwies, dass die wirtschaftliche Lage ja natürlich nichts mit der militärischen Spezialoperation in der Ukraine zu tun habe. Aber ja, offenbar ist das dann eben in Kaliningrad und dann auch in Russland insgesamt durchaus ein Thema.
Herr Zajans, das eine ist die Bedrohung durch Kaliningrad, dann gibt es aber unterhalb dieses schmalen Grenzstreifens ja auch noch Belarus. Und die Spannungen zwischen Polen und Belarus haben ja spätestens seit letztem Herbst massiv zugenommen. Wie sieht es mit der Bedrohung durch Belarus aus? Wie nehmen das die Polen da wahr?
Ja, also das eine war natürlich diese Spannung mit der Flüchtlingssituation, die ja fortbesteht, aber nicht mehr so akut ist wie im Herbst. Das andere ist die Sorge, dass möglicherweise Belarus, das ja ein Vasallenstaat Russlands ist, dann eben auch Krieg führen könnte gegen Polen. Es ist ja in der Ukraine de facto auch schon passiert. Also die Ukraine wurde vom Norden aus, eben von Belarus aus mit russischem Militär angegriffen. So eine Bedrohung gibt es sicherlich. Andererseits gilt eben auch hier, Russlands Militär ist aktuell gebunden in der Ukraine. Und unter anderem deshalb ist es für Polen auch besonders wichtig, dass die Ukraine möglichst stark Russland abhält davon, weiter auf ukrainisches Gebiet vorzudringen. Die Verteidigung der Ukraine ist eben mittelbar auch eine Verteidigung Polens und der EU. Denn wenn die Ukraine fallen sollte, dann hat Russland wieder mehr militärisches Potenzial auf der einen Seite und auf der anderen Seite gäbe es dann noch eine weitere Grenze von Russland oder de facto Russland zu Polen und der EU. Das wäre dann die dritte nach Kaliningrad, Belarus und dann eben die Ukraine. Deshalb ist es für Polen eben so wichtig, diese Verteidigung aufrechtzuerhalten.
Soweit der ARD-Korrespondent David Zajons über die komplexe Gemengelage rund um die Suwałki-Lücke und die Bedrohung der NATO, wenn Russland angreifen wollte. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Zajons.
Vielen Dank aus Warschau.
Im Podcast der Weltzeit morgen geht es um die friedliche Religion Baha'i, die unter anderem in Israel neben Juden, Christen und Muslimen existiert. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.